Der Herr ist auferstanden. Die Tradition kennen, die haben das jetzt schon gleich rausgehabt, ne? Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir glauben das. Wir haben das heute Morgen so in der Lobpreiszeit auch so bezeugt. Und das war ja immer wieder so in den Liedern zum Ausdruck gekommen. Er ist auferstanden. Er ist der lebende Gott. Deshalb sind wir heute Morgen hier. Und wie Iris eben schon gesagt hat, ja, eigentlich Osterbotschaft, das ist das, was zu Ostern gepredigt wird. Aber ich muss ehrlich sagen, in der Vorbereitung der Predigt hatte ich mich da manchmal gefragt, hältst du die Linie noch? Da sind so viele Themen, die mit der Auferstehung zusammenhängen. Da fragt man sich dann, welches nehmen wir dann heute raus? Ich habe jetzt nicht geguckt, welche Predigten ich in den vergangenen Jahren gehalten habe, sondern das, was der Herr mir auch für heute aufs Herz gelegt hat, das möchte ich euch weitergeben. Das Passafest damals, bevor Jesus starb, war absolut anders als alle anderen vorher. Es war nicht nur davon bestimmt, dass gewisse Rituale eingehalten werden mussten, gewisse Traditionen umgesetzt wurden. Hier war einer kleinen Gruppe klar und ganz speziell Jesus klar, hier passiert dieses Mal etwas, was den Rahmen sprengt. Es ist nicht so, wie es sonst immer passiert. Und Jesus als die Hauptfigur in dieser ganzen Situation stellt sich auch dieser Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es so manch einem Sportler geht, bevor er in den Wettkampf geht. Bevor es dann losgeht, er weiß, er ist vorbereitet, er hat trainiert und dann heißt es plötzlich, und jetzt kommt der Ernstfall. Nehmen wir mal den 100-Meter-Läufer, durchtrainiert, dann stehen dann bei den Meisterschaften 6, 7 Leute, die haben alle trainiert. Dann kommt der Startschuss und alle laufen los. Und nur einer ist der, der den Sieg erringt. Es gibt den zweiten, den dritten und den sogenannten undankbaren vierten. Der kriegt halt keine Medaille. Hier in dieser Situation, da ging es ganz schlicht und einfach darum, dass nur einer gewinnen konnte. Jesus. Da waren zwar noch 12 Männer neben ihm, als es in die ganz ernste Phase reinging, waren es nur noch 11, die ihn durchbegleitet haben in dieser schwierigen Situation. Alles war wie sonst an diesem Passafest in den Vorbereitungen. Und es gab einen ganz kleinen Unterschied, dass da im Hintergrund eine Gruppe war, die dachte, diesmal machen wir es mal anders. Bevor das Passafest beginnt, haben wir Jesus aus dem Weg geräumt. Das war das Ansinnen von Ältesten, Pharisäern und Schriftgelehrten. Denen stand Jesus absolut im Weg. Hinweg mit ihm. Kreuzige ihn. Das war der große Ruf, den sie im Prinzip produziert haben. Und das Volk hat mitgemacht. Markus 8, Vers 31 heißt es, und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Ich weiß nicht, wie die Jünger damit umgegangen sind, dass Jesus sagt, ich werde wieder auferstehen. Wir hören das vielleicht, wir lesen das jetzt in der Rückschau. Und da ist es ja wesentlich einfacher, in der Rückschau dahin zurückzuschauen. Da war was, Jesus ist gestorben, 3 Tage später ist er auferstanden. Aber die Jünger waren in dieser dummen Situation, dass sie erstmal nur die Worte gehört haben. Wir haben einige Berichte davon, dass im Beisein von Jesus Menschen aus dem Tod wieder auferstanden sind. Jesus hat die Jünger damals auch ausgesandt gehabt, um zu missionieren. Die kamen wieder und sagten, wir haben Menschen geheilt, Kranke sind gesund geworden, Besessene sind frei geworden, Tote sind auferstanden. Auch das lesen wir. Das haben sie erlebt Und sie hören hier von Jesus, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Und als es denn soweit war, dass Jesus gestorben ist, war er weg. Hatten sie es ausgeklammert, dass die Worte von Jesus wahr sind, dass das, was Jesus sagt, er auch einhält? Ich hoffe, es hat noch niemand ausprobiert von uns, aber ich glaube, es gibt keinen Tod auf Probe. Man kann irgendwo auf Probe arbeiten, aber Tod auf Probe gibt es eigentlich nicht. Und selbst wenn wir mal irgendwo bei einer Operation in die Narkose gelegt werden, im Regelfall kommt man dann wieder ins Leben zurück. Aber niemand kommt auf die Idee und denkt, wir machen mal einen Tod auf Probe. Vielleicht kam es den Jüngern irgendwie so vor. Jesus redet davon, aber es wird doch hoffentlich nicht zur Umsetzung kommen. Aber Jesus starb und nach 3 Tagen war das, was wir hier eben im Bild gesehen haben, der Stein war weggerollt, das Grab war leer. Keine Menschenhand hat diesen Stein weggerollt. Da kamen Engel und haben den Stein weggerollt. Jesus lebt. Jo, das müsste ein Jubelschrei hervorrufen. Ne? Jesus lebt und mit ihm auch wir. Und wir lesen das in 1. Korinther 15, Vers 22, denn wie mit Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Sind ihr da vielleicht an derselben Stelle wie damals die Jünger? Die zwar auch gehört haben, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Wo ist dein Leben? Glaubst du daran, dass du als Kind Gottes lebst? Dass du mit dem Sterben, mit der Auferstehung von Jesus ins Leben hinübergerufen wurdest. Heute Morgen las ich einen kurzen Abschnitt von Moody, ein Evangelist. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Jahr der gelebt hat, in welchen Jahren. Und er hatte dann mal in einem Vortrag, in einer Predigt davon gesprochen gehabt, wenn ihr mal davon lesen solltet, dass ich gestorben bin, glaubt es nicht. Ich bin nur hinübergegangen ins Leben. Wir leben hier, begrenzt, sehr, sehr unterschiedlich lang. Und unser Leben in der Ewigkeit wird ein ganz anderes, ein vielversprechenderes sein, als das, was wir hier erleben. Hier erleben wir die unterschiedlichsten Dinge. Wir werden in Situationen reingefahren, die uns überhaupt nicht gefallen. Unser Körper ist nicht immer der frischeste. Da kommt Jesus in unser Leben und sagt, ihr sollt leben. Das ist geschehen. Das ist nicht irgendwo mal so eine Aussage von Jesus gewesen, sondern das ist ein Fakt, den wir für unser Leben in Anspruch nehmen dürfen. Und die, die ihr Leben Jesus gegeben haben, die dürfen das wirklich so auch ins Leben tragen. Ich möchte uns einen kleinen Abschnitt aus 2. Korinther 5 nehmen. Es scheint sehr weit weg zu sein von den Evangelien und den Berichten, die wir über die Auferstehung lesen. 2. Korinther 5, Abvers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich weiß nicht, wie es euch so ging, als ihr euch für Jesus entschieden habt. was da alles neu geworden ist bei euch, was sich alles verändert hat. Ich hatte vor kurzem noch so eine kleine Diskussion mit jemandem, der meinte, ja, also wenn das da steht, ist es alles neu geworden, dann bist du von jetzt auf gleich anders. Habt ihr das so erlebt? Wisst ihr, das, was wir eben gelesen haben, dass wir mit Christus leben, das ist in uns hineingelegt, das ist neu. Und ich glaube auch, dass mit Jesus gerade dort, als er gestorben ist, auferstanden ist, ein ganz neues Zeitalter angebrochen ist. Bis dahin galt das Gesetz, das Mose bekommen hat und das Volk Israel die ganze Zeit auch gelebt hat. Aber mit Jesus begann das Zeitalter der Gnade. Ist das nicht schön? Wir müssen nicht mehr dem Gesetz dienen. Mit all den Vorschriften, die dabei gewesen sind, mit all dem, was das Volk ständig beschäftigt hat. Jan hat es am Freitag in seiner Predigt noch zum Ausdruck gebracht, wie viel Blut ist geflossen für die Sünden, die damals begangen worden sind. Dort gab es kein freies Hinzutreten, wie wir es heute im Zeitalter der Gnade haben. Der Vorhang ist zerrissen, wir dürfen durchgehen, es ist neu geworden, was Gott gemacht hat. Aber wir schleppen so ein paar Altlasten mit uns rum. Wir sind geprägt, wir haben eine DNA, irgendwas haben die Eltern in uns reingelegt, nicht immer alles nur positiv. Und im Laufe der Jahre haben wir selber auch Eigenschaften angeschafft, uns erarbeitet, bewusst oder unbewusst. Und das ist nicht von jetzt auf gleich neu. Da brauchen wir unter Umständen einen Prozess, durch den wir durchgehen. Und Gott sei Dank zeigt er uns nicht den ganzen Hubbel, der uns ausmacht. Da kommt vielleicht erstmal so eine grobe Feile dran, um das Grobe wegzumachen. Und ich stelle fest, so im Laufe des Älterwerdens, es geht sicherlich einigen von euch ähnlich, dann wird die Feile immer feiner. Gott hat alles neu gemacht in Jesus und wir dürfen es zulassen, dass auch das, was er in uns tun will, noch mehr diesem Neuen entspricht. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, so lesen wir es im Vers 18. Wer mich kennt, weiß, dass ich an der Stelle innerlich irgendwo umgetrieben bin. Das Thema Vergebung, Versöhnung ist etwas, was mich umtreibt, wo ich einfach spüre, es ist in der Welt nicht so, dass wir locker vom Hocker vergeben. Das sind Dinge, die tragen wir gerne nach. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr etwas tragt, dann habt ihr die Last, ne? Und wenn ihr jemandem etwas nachtragt, was er euch angetan hat, dann habt ihr die Last, entweder in den Händen oder auf dem Rücken, je nachdem, wo man sie sich gerade hinpackt. Und das, was man jemandem nachträgt und in den Händen hält, blockiert einen und kann nichts anderes mehr anfassen. Man geht ja hin und sagt, rückenschonend ist, tu es in den Rucksack. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass das, was wir jemandem nachtragen, in einen Rucksack reinpacken, um dann beschwingter vielleicht die Hände frei zu haben, um zu dienen. Nein. Jesus hat einen ganz, ganz anderen Weg aufgesetzt. Seinen Jüngern hat er damals den Missionsauftrag gegeben. Geht hin und mache zu Jüngern. Ich empfinde hier diesen Dienst der Versöhnung, den Jesus auf diese Erde gebracht hat, als etwas ganz, ganz Wichtiges. Nicht nur für uns in der Beziehung zu Gott. Der Dienst der Versöhnung, der wie eine Brücke zwischen Mensch und Gott gelegt ist. Aber ich sehe auch an der Stelle den Punkt Versöhnung zwischen Mensch und Mensch. Einen ganz wichtigen Dienst, den Jesus gebracht hat. Der sündige Mensch braucht diese Brücke zum Vater, diese Versöhnung zum Vater. Und damit ist, ähnlich wie ich eben sagte, noch lange nicht jede Beziehung zueinander geregelt. Wie viele Dinge sind in unserem Leben, wie viele Dinge passieren, wo wir Versöhnung brauchen. Und hier geht es nicht um irgendein Ding, was in der Vergangenheit gelaufen ist, um eine Sache, die bearbeitet werden muss, sondern hier geht es um Beziehung. So wie Gott Jesus gesandt hat, damit unsere Beziehung zu Gott wieder auf eine Ebene kommt, wo wir miteinander kommunizieren können, so möchte Gott, dass auch unsere Beziehungen auf Kommunikationsebene vernünftig laufen. Deshalb halte ich das für einen ganz, ganz wichtigen Dienst, diesen Dienst der Versöhnung, den Jesus gebracht hat und womit er uns auch helfen will. Wie viele Situationen erleben wir, wo der Dienst der Versöhnung notwendig ist? Ob in Ehe, Familie, Nachbarn, Arbeitskollegen oder auch Gemeinde. Wie viel Versöhnung ist oft notwendig? Vielleicht auch Versöhnung mit dir selber, mit deiner eigenen Biografie. Es läuft nicht immer so, wie wir uns das vorgestellt haben, geboren in eine super Elternsituation mit super Geschwistern, man kann aufwachsen, alles läuft klasse, man blüht, ist alles in Ordnung. Wäre doch schön, ne? Und es wird sich in den nächsten Generationen fortsetzen. Nein, da gibt es jemanden, der ist daran bestrebt, dass die kleinste Zelle von Ehe und Familie zerstört wird. Und das sind manchmal so ganz kleine Missverständnisse. Da hört man nicht richtig zu. Man nuschelt sich vielleicht einen irgendwo in den nicht vorhandenen Bart und schon sind die Missverständnisse im Raum und es funktioniert nicht mehr miteinander. Oder die Dinge werden von ganz unterschiedlichen Sichtweisen beobachtet. Man hat eine ganz andere Grundeinstellung von dem, was passiert, und schon stecken irgendwelche Missverständnisse im Raum, die nach Versöhnung rufen. Manches ist ja ganz schnell so geregelt. Gerade so im Gespräch. Aber euch fallen jetzt sicherlich schon Situationen ein, wo ihr wisst, ja, wäre richtig klasse, wenn da Versöhnung reinkäme. Wäre richtig klasse, wenn in die Beziehung, die so zerstört ist, wieder Versöhnung reinkommt. Und ihr könnt mir glauben, die Predigt habe ich mir jetzt zuerst selber gepredigt. Dann kommt so manche Situation hoch, wo man denkt, ja, es wäre schön, wenn sich da was verändern würde. Wenn Gott Neues machen würde. Vergebung ist das eine. Ich sage immer, das kann im Kopf passieren. Aber zwischen Kopf und Herz, diese 30 Zentimeter, die müssen manchmal durch einen richtig engen Hals durch. Müssen da durch, bis es im Herzen ankommt, dass man begreift, okay, ich habe vergeben und ich möchte mit meinem Gegenüber auch versöhnt sein. Ich habe Situationen erlebt gehabt, wo wir im Gespräch über eine Situation dann dran waren und dann jemand sagt, ja, ich habe vergeben, das ist doch alles schon okay, aber ich kann den nicht mehr sehen. Kennt ihr das? Dann hängt das irgendwo im Kopf. Das Herz hat die Vergebung noch nicht ausgesprochen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Faktor, dass da, wo Streit, wo irgendwelche Verletzungen gelaufen sind, dass man sich dann auch irgendwann wieder begegnen kann. Vielleicht keine Sache, die von jetzt auf gleich passiert. Wie viel Streit hätte schon längst beigelegt werden können, wenn man miteinander geredet hätte. Wenn einer die Initiative ergriffen hätte, zu sagen, ich will den Dienst der Versöhnung jetzt aufnehmen. Wie viele Ehen wären vielleicht noch zusammen, wenn einer von beiden gesagt hätte, komm, lasst uns in den Dienst der Versöhnung einsteigen. Und wenn dann der zweite noch mit einsteigt, dass die Ehe zusammengeblieben wäre. Wie viele Kinder haben sich von ihren Eltern verabschiedet und wollen nichts mehr mit ihnen zu tun haben? Wie viele Eltern haben sich von ihren Kindern abgewendet und wollen nichts mehr mit ihnen zu tun haben? Beziehungen, die dadurch kaputt gehen. Wie viele Gemeindekrisen hätten vielleicht vermieden werden können, nicht nur hier in unserer Gemeinde, sondern generell, wenn man miteinander geredet hätte und Versöhnung ausgesprochen worden wäre. Da kommt Jesus mit diesem Dienst der Versöhnung im Auftrag des Vaters, damit wir nicht in dem bleiben, was unvergeben ist. Dass wir uns in diese Heilungsprozesse mit hineinbegeben und mit Jesus den Weg gehen. Ihr sagt, ja, das ist ja schön und gut, was ihr da sagst. Es geht aber nicht immer. Wir haben tatsächlich auch ein Beispiel, ich weiß nicht, man sieht es vielleicht nicht immer so direkt, diesen Zusammenhang in diesem Beispiel. Paulus und Barnabas waren auf einer Missionsreise, wollten losmarschieren und Barnabas machte den Vorschlag, wir nehmen den Johannes Markus mit. Der Paulus hat gesagt, den, der uns da in, Moment, ich muss mal gerade gucken, in Pamphylien im Stich gelassen hat, den sollen wir jetzt mitnehmen. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Da sind Paulus und Barnabas aneinander geraten, wegen einem, der den Paulus mal im Stich gelassen hat. Der hat uns verlassen, der hat uns im Dienst allein gelassen, mit dem gehe ich nicht wieder los. Paulus und Barnabas gerieten aneinander, lesen wir in der Apostelgeschichte. Also die Bibel, die berichtet nicht nur von der Versöhnung, sondern auch mal von dem Stress, den man haben kann, bis Versöhnung kommt. Barnabas nahm sich den Markus, zog ab und Paulus nahm sich den Silas und er zog in die nächste Richtung. Als Paulus an Timotheus schreibt, dann sagt er, bring mir den Markus mit, der ist mir ein wichtiger Weggefährte. Da gab es irgendwas, ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen gelegen hat, wo Markus sich wieder auf Paulus zubewegt hat oder Paulus sich auf Markus. Wäre schön, wenn wir jetzt gewusst hätten, wer hat jetzt den ersten Schritt gemacht. Aber ich glaube, das ist sowas von unwichtig, dass wir wissen, wer hat in der Bibel den ersten Schritt gemacht, weil dann hätten wir gleich wieder ein Beispiel, ja, wir müssen das so und so machen, wir Deutschen sind halt eben so, dass wir da eine Regel brauchen. Ne? Irgendwas hat dazu geführt, dass die zwei wieder zusammengekommen sind. Keine Ahnung, wie viel Zeit dazwischen war. Und ich gebe dir einen guten Rat, wenn irgendwas kaputt ist, dann warte nicht, bis Gras drüber gewachsen ist. Irgendwann kommt ein Kamel und frisst das weg. Und dann kommt dieser alte Wust wieder zum Vorschein. Und es ist so gut, wenn wir Vergebung und Versöhnung zusammenbringen, dann kann kommen, wer will. Da ist nichts mehr unterm Gras. Das ist ausgeräumt. Warum? Weil der Dienst der Versöhnung Neues gemacht hat. Ich wünsche mir so sehr, dass das so eine Basis in dir, in uns ist. Dass da, wo Dinge schiefgelaufen sind, sich ganz schnell in Richtung Vergebung bewegt wird. Und wo es möglich ist, auch Versöhnung da ist. Es funktioniert nicht immer auf Anhieb. Wir sehen es in dem Beispiel von Paulus und Barnabas. Da verging Zeit dazwischen, wie viel auch immer. Und ich kenne solche Situationen aus dem persönlichen Leben, wo es nicht von jetzt auf gleich wieder alles okay war. Wo man sich nicht gleich wieder umarmen konnte. Aber der Prozess dahin, der ist so wichtig, weil Jesus hat alles dafür getan. Er hat sich selbst gegeben, damit wir Versöhnung erleben können. Ich überspringe einen Vers und gehe in den Vers 20 von 2. Korinther 5, Vers 20 jetzt. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Versöhnung hatte ich gerade angesprochen. Wir sind Botschafter für Christus. Wir sind unterwegs mit dieser Botschaft, dass Menschen versöhnt sein sollen mit Gott. Wir sind aber auch mit der Botschaft unterwegs, dass wir Menschen untereinander versöhnt sein sollen. Herausforderung für uns als Gemeinde? Wenn ich jetzt mal so rundschaue, sehr, sehr unterschiedlich in der Altersstruktur, männlich-weiblich. Da gibt es Menschen, die sagen, Männer und Frauen passen eh nicht zusammen. Gott sei Dank, wir sitzen zusammen und wir leben damit Gottes Schöpfung. Weil Gott hat Mann und Frau geschaffen. Und da hat er sich was bei gedacht gehabt, dass er beide geschaffen hat, als Ergänzung füreinander. Auch das braucht einen Versöhnungsprozess, nicht in diesem Gerangel zu hängen, wer ist jetzt mehr wert. Darum geht es Gott gar nicht. Gott geht es um die Ergänzung, dass Mann und Frau zusammenstehen, versöhnt miteinander unterwegs sind. Wenn wir Botschafter für Christus sind, dann haben wir die Botschaft von Christus verinnerlicht. Dann leben wir sie. Also das habe ich jetzt gerade in den Spiegel reingesprochen. Ja? Das gilt mir genauso. Wenn wir Botschafter an Christi Stadt sind, wenn wir Botschafter für Christus sind, dann repräsentieren wir Himmelsgebiet. Denn unsere Heimat ist im Himmel. Wir sind auf diese Erde gestellt als Botschafter des Himmels. Irgendwo fast nicht nachvollziehbar. Ne? Also der Botschafter aus irgendeinem Land in Deutschland repräsentiert das Land, aus dem er kommt. Also der war schon mal da gewesen. Niemand von uns war bis jetzt im Himmel gewesen. Wir können also nicht berichten, wie es dort ist. Aber dieses himmlische Wesen, was Gott in uns hineingelegt hat, durch Jesus, das sollen wir repräsentieren, den Menschen nahelegen. Und ich wünsche mir so sehr, dass es durch uns stärker zum Ausdruck kommt. Noch stärker. Ich habe eine Zeit lang in Bonn gearbeitet. Botschaftsfahrzeuge haben eben auch ein besonderes Kennzeichen. Man hat sie schnell erkannt gehabt. Ich weiß nicht, ob in den anderen Ländern ganz andere Verkehrsregeln bestehen, aber sie waren eher die hat man beim Falschparken erwischt, beim Schnellfahren und. Das waren nicht unbedingt die, wo ich gedacht habe, naja, Vorsicht, denen kannst du folgen. Nein, lieber Vorsicht, lass sie fahren. War nicht immer vorbildlich gewesen. Und ich glaube, auch unser Leben ist nicht immer vorbildlich. Aber durch Jesus haben wir die Basis zur Vergebung, zur Versöhnung, um vorbildlich zu werden, vorbildlich zu sein, da wo er uns hingestellt hat. Ich mache nochmal einen kleinen Schritt zurück in dieses Vorpassageschehen. Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen. Zu dem Zeitpunkt noch 12 an der Zahl. In diesem Gespräch bringt er zum Ausdruck, einer von euch wird mich verraten. Es kam so ein komisches Gerangel. Ihr habt es vielleicht noch in Erinnerung aus meiner Predigt. Wer ist der Größte unter uns? Judas geht hinaus. Und in diesem ganzen Geschehen, in diesem Gespräch der Jünger mit Jesus, kriegt Petrus dann auch noch gesagt, du wirst mich verleugnen. Nee, ich doch nicht. So geht das dann in diese ganze Leidensgeschichte für Jesus rein. Ich sag mal, etwas unversöhnt. Da steht eine Aussage im Raum für Petrus, dass er den Meister verleugnen wird. Und tatsächlich so passiert es auch. Und Petrus hat keine Möglichkeit, Jesus noch um Vergebung zu bitten. Petrus hat keine Möglichkeit mehr, auf Jesus zuzugehen. Da ist Distanz. Jesus wird daher rausgeholt aus dieser Situation, gefoltert, gekreuzigt, er stirbt. Ich habe keine Ahnung, was in Petrus in der Zeit abgelaufen ist. Ich habe den Meister verleugnet. Ich habe ausgerufen, ich kenne den Mann nicht und ich kann ihn nicht mal mehr um Vergebung bitten. Ich weiß nicht, was da in Petrus abgegangen ist. Aber vielleicht irgendwo im Hinterkopf gedacht hat, okay, ich warte mal 3 Tage, dann kann ich ja wieder mit Jesus reden. Ich glaube nicht, dass er den Gedanken hatte. Und dann steht er plötzlich vor Jesus. Oder sie saßen dort am See Tiberias, haben gefrühstückt. Und Jesus fragt den Petrus, hast du mich lieb? Keine Frage nach der Verleugnung, keine Frage nach seinem möglicherweise schlechten Gewissen, hast du mich lieb? Kein Vorwurf, sondern einfach dieser Punkt, ich möchte, dass du versöhnt lebst. Ich möchte, dass die Versöhnung, die ich auf diese Erde gebracht hat, dass diese Versöhnung für dich spürbar wird. Nicht die Frage nach der Verleugnung war dann das Wichtige, sondern die Frage, hast du mich lieb? Und ich glaube, dass da, wo wir Jesus lieben, die Auferstehungsbotschaft einen ganz neuen Aspekt in uns kriegt. Die Auferstehungsbotschaft verbunden mit der Versöhnung, die der Meister gebracht hat. Ich weiß nicht, wie oft ihr von mir noch hören werdet, dass das versöhnt Leben mit Gott eigentlich das Beste ist, was uns passiert. Aber dass das Versöhntsein untereinander ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Miteinander ist. Dann hören wir auf, übereinander zu reden. Und wir fangen gar nicht an, erst gegeneinander zu reden. Dann sind wir miteinander unterwegs. Egal was passiert, der Botschafter repräsentiert sein Land. Möchtest du es positiv repräsentieren? Möchtest du Repräsentant sein des himmlischen Wesens? Die Brücke ist gelegt. Lass das himmlische Wesen auf dich runter. Lass es sichtbar werden. Lass es die Menschen spüren, dass du versöhnt bist mit Gott. Kurze Zusammenfassung. Das Leiden und das Sterben von Jesus war angekündigt und es war keine Überraschung. Schon die Propheten haben davon berichtet gehabt. Die Propheten haben weitergegeben, Jesus wird kommen, der Messias wird kommen. Er wird für die Sünden der Welt sterben. Und durch den Tod von Jesus haben wir Leben. Durch Jesus sind wir mit Gott versöhnt. Und wir sind Botschafter für Christus in dieser Zeit. Die junge Generation jetzt auch schon. Aber dann, wenn wir schon nicht mehr Botschafter sind, dann werden die nächsten Generationen da sein. Das findet Fortsetzung. Lasst uns ein Leben in Versöhnung leben. Nicht nur wissen, ich bin versöhnt mit Gott, sondern ich lebe versöhnt mit den Menschen um mich herum. Vielleicht sind dir jetzt so ein paar Gedanken gekommen über Menschen, mit denen du noch irgendwo nicht so versöhnt lebst. Vielleicht bist du an dem Punkt, dass du denkst, ja, es wäre schön, wenn der oder die den ersten Schritt macht. Es ist immer schöner, bequem sitzen zu bleiben und zu warten, bis die anderen kommen. Aber wenn du den Impuls vom Heiligen Geist in dir spürst, geh los, dann wirst du den richtigen Moment treffen. Du wirst im richtigen Moment dort ankommen. Vielleicht stellst du ja nicht die Frage, hast du mich lieb? Vielleicht gibt es auch nicht direkt die herzliche Umarmung. Aber Gott möchte dahin führen. Und ich rede da jetzt nicht irgendwo wie ein Blinder von der Farbe. Ich habe selbst diese Erlebnisse gemacht, wo über Jahre hinweg Gras drüber lag. Wo Vergebung ausgesprochen wurde und als dann die Begegnung war, direkte Umarmung möglich war. Lass uns dann mit in diesen Prozess einsteigen. Und mach es nicht alleine. Mach es in der Kraft dessen, der die Versöhnung gebracht hat, der den Dienst der Versöhnung auf uns gelegt hat, nämlich Jesus. Wir werden da gleich noch im Lobpreis, diesem Abschlusslied, diese Kraft gemeinsam rühmen. Ich möchte uns schon mal bitten, aufzustehen, möchte noch mit uns beten und das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Jesus, ich danke dir für dieses wunderbare Werk, das du getan hast, dass du gekommen bist, damit wir nicht in der Sünde sterben, sondern dass wir Leben haben in dir, dass wir Leben im Überfluss haben mit dir. Und ich danke dir, dass du uns auch wirklich hilfst, dass wir gerade dein Wesen in uns so aufnehmen, dass Vergebung, Versöhnung möglich ist und dass wir durch diese Prozesse durchgehen und dass wir es nicht in eigener Kraft tun, sondern dass wir es in der Auferstehungskraft tun, die von dir gegeben ist. Danke, lieber Vater, dass du in Jesus alles gegeben hast. Und dass wir es in dieser Zeit leben dürfen. Und wir wollen dranbleiben an dir. Und ich danke dir, dass du um jede Situation weißt, die jetzt vielleicht durch unsere Köpfe, durch unsere Herzen gehen, wo Unversöhnlichkeit noch im Raum steht. Herr, ich bete, dass du Neues machst. Herr, dass du das, was du schon begonnen hast, dass es wirklich sichtbar wird und zur Umsetzung kommt. Und danke, dass du uns deine Kraft gegeben hast. Dass wir gerade diese Prozesse der Versöhnung durchlaufen dürfen und dass wir miteinander vorwärts gehen, dich noch mehr erleben. Danke, dass ich dein Werk in uns segnen darf. Und danke, dass es weitergeht, dass dein Lebensstil von uns wird, in Versöhnung zu leben. Danke, Jesus. Danke, dass du durch deinen Geist weiterwirkst in uns. Amen.